Bibelarbeiten überschrieben war. Wir wollten uns in diesen Tagen über das geistliche Leben Gedanken machen, wie es in den Texten des Johannesevangeliums bezeugt wird. Und die erste Einheit, ich hatte das vergessen zu sagen, ich bin darauf angesprochen worden, hatte die Überschrift: dieses neue Leben, dieses Leben des Glaubens, dieses Christsein ist ein radikal neues Leben. Das war die Überschrift für die erste Bibelarbeit. Es ging um das, was wir die Wiedergeburtserfahrung nennen. Gestern haben wir uns mit dem Gespräch befasst oder einem Teil des Gesprächs, das Jesus mit der Frau aus Samarien geführt hat, und das, was da zu sagen war, stand unter Überschrift: dieses neue Leben ist ein anbetendes Leben. Und die heutige Bibelarbeit steht unter der Überschrift: dieses neue Leben ist ein erfülltes Leben. Dieses Mal möchte ich nicht einen einzelnen Text zugrunde legen, sondern vier Texte, die alle eine gleichgerichtete Aussage enthalten. Der erste Text findet sich in dem Gespräch Jesu mit der Samaritanerin. Wir haben diesen Text gestern nicht betrachtet, wir tun das heute, nämlich in den Versen 13 bis 14 in Kapitel 4. Also, Johannesevangelium Kapitel 4, Vers 13 und 14. Jesus hatte die Frau um Wasser gebeten. Dann entspinnt sich ein Dialog zum Thema Wasser. Und Jesus sagt dann in Vers 13: Jeder, der von diesem Wasser, gemeint ist dieses Quellwasser hier, jeder, der von diesem Wasser trinkt, Entschuldigung, wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, der wird in Ewigkeit nicht wieder Durst haben. Sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm zu einer Wasserquelle werden, die in das ewige Leben hinein sprudelt. Das ist der erste Text. Der zweite Text ist aus der Brotrede, Kapitel 6. Es geht um den Vers 35. Dort sagt Jesus: Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, der wird nie mehr hungern. Und wer an mich glaubt, wird niemals wieder Durst haben. Der dritte Text steht im Kapitel 7, dort in den Versen 37 bis 38. Am letzten, dem großen Tage des Festes, stand Jesus da und rief laut aus: Wen da dürstet, der komme zu mir und es trinke, wer an mich glaubt. Wie die Schrift sagt, aus seinem Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Diejenigen, die Lutherbibel kennen oder im Kopf haben, haben gemerkt, dass ich das anders übersetzt habe. Und ich will auch gerne zugeben, dass diese Übersetzung nicht von allen Exegeten übernommen wird. Es gibt bis heute Exegeten, also Bibelausleger, die die alte Version wiedergeben. Dann heißt es so: Wer da dürstet, der komme zu mir und trinke. Wie die Schrift sagt, wer an mich glaubt, aus dessen Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Dann wäre das eine Verheißung, diejenigen, die an Jesus glauben, etwas geben können, etwas weiterzugeben haben, dass vom Leib der Gläubigen Ströme lebendigen Wassers fließen. Ich glaube aber, dass diese Übersetzung nicht falsch ist. Natürlich fließt von uns etwas aus, das wissen wir, das sagen uns andere gelegentlich, wenn wir an Jesus glauben. Ich glaube aber, dass der Gesamtauffassung des Johannesevangeliums die andere Übersetzung entspricht, nämlich dass vom Leibe Jesu Ströme lebendigen Wassers fließen. Und dass dieser Vers parallel gesehen werden muss zu dem 4, 13 bis 14, das hatten wir, zu 6,35, sodass ein Gleichklang entsteht. Noch einmal, wen da dürstet, der komme zu mir und es trinke, wer an mich glaubt. Wie die Schrift sagt, aus seinem, nämlich aus Jesu Leib, werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das ist im Tiefsten natürlich kein Gegensatz, aber es ist doch eine andere Gewichtung, ob man es so oder so übersetzt. Vom Sprachlichen her sind beide Übersetzungen allerdings möglich. Und der letzte Vers, den ich euch ans Herz legen möchte, findet sich im 10. Kapitel. Dort heißt es in Vers 10, der Dieb kommt nur, um zu stehlen und zu schlachten und Unheil anzurichten. Ich aber bin gekommen, damit die Schafe Leben haben und dies im Überfluss. Diese vierte Stelle spielt nicht mit dem Wortbild von Essen und Trinken, aber gehört sicher inhaltlich in diesen Kontext. Lasst uns ein wenig über Essen und Trinken nachdenken. Essen und Trinken sind elementare Lebensvorgänge. Wenn man mal alle Verfeinerungen, wenn man mal alle Nebenwirkungen von Essen und Trinken beiseite lässt, das ist auch ein sozialer Vorgang, kann es zumindest sein, wenn man Gäste hat. Es soll auch Spaß machen, es ist mit Lusterlebnissen verbunden, deswegen werden auch Gewürze eingesetzt, deswegen variieren wir die Speisen, damit dieser Lust am Essen bleibt. Das ist also ein weiteres Thema. Essen und Trinken beinhaltet mehr, als ich jetzt heute Morgen sagen möchte. Aber ursprünglich ist es die Antwort auf einen elementaren Trieb in uns, nämlich den Nahrungstrieb. Wir wissen, dass wir eine bestimmte Zahl von Tagen ohne Nahrung auskommen können, wenn wir gesund sind. Faster haben das manchmal ausgetestet. Diese 40 Tage, die Jesus gefastet hat, sind nicht ein übernatürliches Wunder. Das kann jeder, der gesund ist, auch nachmachen. Und das ist kann eine sehr reizvolle Erfahrung sein. Ich will jetzt aber nicht zum Thema Fasten sagen. Wer es tut, sollte sich ärztlich ein bisschen beraten. Man kann da Fehler machen, die sehr schädlich wirken. Aber Fasten kann zu einem wachen, sehr wachen, intensiven Bewusstsein führen. Wenn die ersten, sagen wir mal, 3 Tage vorbei sind und hat mit Hungern überhaupt nichts zu tun, ist, kann eine sehr, sehr reizvolle, intensive Erfahrung sein. Aber wenn dann so ein bestimmtes Limit vorbei ist, dann schreit der Körper nach Nahrung, dann wird es kein Fasten mehr, dann beginnt das echte Hungern. Darum ist es in der Geschichte der Versuchung Jesu ja auch so berichtet, dass er 40 Tage fastete und dann hungerte ihn. Das würde bei uns allen ähnlich passieren. Und wenn man dann nicht nachlegt, dann beginnt ein Prozess des Verhungerns. Was die Flüssigkeitszunahme angeht, so ist der Bedürfnispegel sehr viel höher. Man kann nicht ohne Schädigung so lange auf Flüssigkeit verzichten. Ich habe einmal einen Mann getroffen, der hat das bis zum Extrem ausgenutzt. Vielleicht hat er damit auch den Schaden bekommen, den wir dann später bei ihm feststellten, den psychischen Schaden. Er hat also, glaube ich, 40 Tage auf Flüssigkeit verzichtet. Und hat sich dann zeitweise in eine Badewanne gesetzt, um über die Poren Flüssigkeit aufzunehmen. Ich denke, das ist ein fast krimineller Akt. Das hat er aus geistlichen Gründen getan. Er war und ist ein Christ. Aber ich glaube, es war eine Überforderung des Körpers und etwas, was sowohl körperlich wie aber auch geistlich, würde ich einschätzen, ungesund war. Also, Essen und Trinken, Trinken und Essen sind die Antwort auf ein elementares physisches Bedürfnis. Wir fügen etwas von außen unserem Körper zu, wir teilen es ihm mit und der Körper assimiliert das. Es ist interessant, dass Jesus dieses körperliche Bedürfnis, obwohl es ihm ja um das Reich Gottes ging, und das Reich Gottes ist höher als Essen und Trinken, doch sehr ernst genommen hat. Dieses Wort Johannes 6,35 begegnet ja im Zusammenhang der Brotvermehrung. Habt ihr einmal über diese Frage nachgedacht? Jesus findet also eine Menge vor, die hat sich ihm angeschlossen, die ist von ihm fasziniert, die hängt an seinen Lippen, die schaut auf seine heilenden Hände und ist dankbar und erfüllt und jubelt. Und dann sind die einfach hungrig. Warum sagt Jesus nicht, das könnt ihr auch mal einen Tag aushalten, reißt euch zusammen. Man muss nicht so zimperlich sein, da geht man eben mal mit knurrendem Magen ins Bett. Das Reich Gottes ist wichtiger als Essen und Trinken. Dass er an dieser Stelle ein Wunder tut, um diesem physischen Bedürfnis nachzukommen, das hat eine sehr tiefe Bedeutung. Bedeutet nämlich, dass Jesus nicht unsere physischen Bedürfnisse durchstreicht oder ignoriert oder bagatellisiert, sondern dass er sie ernst nimmt. Er will uns mehr geben als die physische Nahrung, er will uns mehr geben als die Kleidung, er will uns mehr geben als eine Wohnung oder was wir brauchen. Aber er will deswegen nicht diese elementaren Bedürfnisse durchstreichen. Und in diesem Zusammenhang scheint mir die Arbeit der Heilsarmee vorbildlich zu sein. Einige von euch wissen das wahrscheinlich, dass die Heilsarmee ihre 3 S hat. Suppe, Seife und Seelenheil. Im Englischen sind es auch 3 S. Und es ist einfach so, dass ein Mensch, dem der Magen in den Kniekehlen hängt, wie man so sagt, nicht so gut geistlich konzentriert ist. Wenn man Leuten sagt, ihr seid zwar hungrig und ihr seid verdreckt und ihr habt keine Kleidung und ihr habt keine Wohnung, aber Gottes Reich ist wichtiger, dann nimmt man sie eigentlich nicht ernst. Und darum ist es richtig, dass wir, wenn wir auch so eine Bibelarbeit heute haben, wo es um unsere höheren Bedürfnisse geht, ich werde das gleich erklären, dass wir nie an den Punkt kommen dürfen, die in der Hierarchie der Bedürfnisse, die unteren Bedürfnisse durchzustreichen und ihnen keine Bedeutung beizumessen. Und wenn ein Hauskreis zum Beispiel sagt, bei uns ist jemand, der hat ab nächste Woche keine Wohnung, aber darüber beten wir jetzt. Wir beten jetzt, dass er ein geistliches Höhenerlebnis hat. Dann würde man sagen, sie sind abgehoben und lieblos. Und deswegen ist wichtig, dass in der Gemeinde eine Atmosphäre ist, wo die Leute das Gefühl haben, wenn ich einen Arbeitsplatz brauche, das wird ernst genommen, darüber wird gebetet. Wenn ich Sehnsucht nach einem Partner oder einer Partnerin habe, das darf ich dort sagen. Wenn ich krank bin, das kommt dort vor. Wenn ich ein Minimum an Rente oder an Arbeitslosengeld habe, dann wird mir geholfen, dass diese Ebene der Bedürfnisse nicht durchgestrichen oder verdrängt oder klein gemacht oder ironisiert wird. Das finde ich sehr wichtig. Wenn das gesagt ist, dann kann ich doch ein Stück weitergehen. Nämlich, Essen und Trinken sind nicht nur Antwort auf elementare physische Bedürfnisse, sondern sind auch Bilder für Bedürfnisse, die sozusagen eine Etage höher sind. Ich sage einmal psychosoziale Bedürfnisse. Wir sprechen von einem Hunger nach Liebe. Wir sprechen zum Beispiel von einem Durst nach Anerkennung und Lob. Das sind nicht physische Bedürfnisse, wie die eben genannten, das sind andere Bedürfnisse. Und auch die sind wichtig. Und mir fällt, der ich nun so lange Gemeindepraktiker bin, auf, wie solche menschlichen Grundbedürfnisse auch in der Gemeinde ständig da sind. Solche psychosozialen Bedürfnisse nach Anerkennung, nach Lob, nach gesehen werden, nach Liebe. Die werden nicht, wenn Jesus kommt, einfach beiseite geschoben. Die sind immer da, die melden sich oft sehr heftig und dramatisch. Ich will das jetzt nicht näher ausführen, aber das ist eine interessante Sache, dass sie immer ihr Gewicht behalten. Und manche Menschen müssen so und so oft erlebt haben, dass sie bestätigt werden und wieder bestätigt und wieder bestätigt und wieder bestätigt, bis sie endlich glauben, dass sie es nicht mehr brauchen. Und ich weiß von mir selber, dass es Jahre gab, wo ich habe das nie gezeigt meiner Frau. Ich bin immer so bettelnd, nach meinen Predigten bin ich dann so gekommen, habe gesagt, na, wie fandst du denn die Predigt? Und sie hat eine Gabe, meine Frau hat eine Gabe, sehr liebevoll Anerkennung zu schenken. Und irgendwann kann ich mal sagen, brauchte ich das nicht mehr. Ein Stück nachgeholter Pubertät. Und dann, was mich betrifft, ich spreche nicht von anderen. Und dann gibt es eine weitere Ebene. Für mich ist das eine Hierarchie, bei der man aber die unteren Stufen nicht überspringen darf. Das, was ich spirituelle Bedürfnisse nenne. Ich nehme dieses missverständliche Wort, das es ja auch in anderen religiösen Sphären gibt, aber ich finde, man darf es auch nehmen. Man darf es sozusagen taufen, dieses Wort, spirituell. Und da will ich ein paar Dinge nennen, ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Den Hunger nach Sinn. Der Mensch, bevor er Jesus kennt, aber auch wenn er Jesus kennt, möchte wissen, wozu er da ist. Das Wort Sinn bedeutet von der geschichtlichen Wurzel her ursprünglich Richtung. Er möchte wissen, welche Richtung sein Leben nimmt. Er möchte nicht wie eine Eintagsfliege so in den Tag hineinleben. Dass Menschen das tausend, millionenfach verdrängen, das ist dramatisch. Man kann heute Abitur machen, was ja gar nicht wenig an intellektuellen Anforderungen bedeutet, ohne sich über den Sinn des Lebens, seines eigenen Lebens überhaupt jemals Gedanken gemacht zu haben. Man kann eine Ehe eingehen und niemand schreibt einem vor, du musst dir vorher mal klar geworden sein, worin der Sinn deines Lebens besteht. Man kann Kinder erziehen und erzieht sie einfach so, wie man selber erzogen worden ist oder pragmatisch zu den Sekundärtugenden, Ordnung und Pünktlichkeit und Sauberkeit und so weiter. Und die Frage nach dem Sinn bleibt aus. Das merkt, wir werden jetzt unseren nächsten Themengottesdienst in unserer Gemeinde Hamburg-Mitte mal wieder über das Thema Sinn machen. Ich wette, dass von 100 Deutschen vielleicht 3 oder 4 sich über diese zentrale Frage einen Gedanken gemacht haben. Und manche Mutter ist dann völlig entsetzt, wenn sie, die sie bisher den Sinn ihres Lebens darin sah, für ihre Kinder da zu sein. Ich sage den Sinn ihres Lebens. Ich sage nicht eine wichtige, gern eingegangene Verpflichtung, sondern den Sinn ihres Lebens. Sie ist völlig entsetzt und alles bricht zusammen, wenn sie hört, wir brauchen dich nicht mehr so, Mami. Es geht auch manchmal ohne dich. Ich will das nicht vertiefen, dieses Thema Sinn des Lebens, das lohnt sich, aber ich will es jetzt nicht tun. Ich will nur sagen, das ist ein spirituelles Bedürfnis, das ich... Spirituelle Bedürfnisse melden sich nicht so krass wie die physischen Bedürfnisse, aber sie sind immer da. Das Bedürfnis nach Erfüllung, nach etwas, das mich erfüllt. Das kann zum Beispiel eine Aufgabe sein. Aber lass mir mal die Aufgabe genommen werden, was mache ich dann? Das ist das Bedürfnis nach Transzendenz. Entschuldigt dieses Fremdwort. Transzendenz heißt das Übersteigende. Was meine diesseitige Welt irgendwie übersteigt. Viele Menschen gehen fast völlig unter im Diesseits, aber in ihrem tiefsten Herzen ist eine Sehnsucht da nach dem, was über das Diesseits hinausreicht. Das ist sehr formal jetzt gesagt, aber das ist doch mehr als nur lebe in den Tag hinein und mach's dir schön. Ich glaube für mich, dass es ein eingestiftetes Bedürfnis nach dem Abenteuer gibt. Ich weiß nicht, ob ich das irgendwo mal gelesen habe oder ob das wirklich von mir ist, aber ich glaube, dass wir ein Bedürfnis haben, ein Leben zu führen, das nicht in Langeweile erstarrt. Und da unser Leben, so wie wir es führen, oft sehr langweilig ist, das liegt aber nicht einfach an den Umständen, was wir leicht denken, sondern unserem Umgang mit dem Leben, dann besorgen wir uns den Kick durch Krimis, durch Seitensprünge, durch Bungee-Springen, durch Extremerlebnisse. Die Kinder haben das noch erkennbar in sich. Die Welt des Kindes ist ein Kosmos, das will ich jetzt nicht anfangen zu beschreiben, aber da ist das noch drin, das Abenteuer. Und irgendwann gibt es eine Zeit, da werden die Personen gesettelt. Und das tritt zurück und viele sind so langweilig, dass schon ihr Gähnen aufregend wirkt. Aber das Bedürfnis, etwas zu erleben, aus Trott und Routine rauszukommen, etwas Spannung im Leben zu haben, finde ich, ist ein spirituelles Bedürfnis. Dann gibt es das Bedürfnis nach Wachstum. Das ist jetzt nicht von mir, aber es ist trotzdem richtig. Das kann man bei Kindern so merken. Ich habe das vor einiger Zeit, ich habe nun also seit wenigen Jahren nun doch einen Enkel, hat ja ein bisschen gebraucht, aber man kann ja so sagen, ich bin doch ein Großvater geworden. Und die Treppe war faszinierend für den Tim, die Treppe. Und das Wort war Leine. Leine ist die Abkürzung für alleine. Alleine die Treppe raufzugehen. Ich habe mich dann so gestellt, dass wenn er abrutscht, ich ihn auffangen kann. Ich finde, für Erziehung ist unglaublich wichtig, Räume der Selbsterfahrung zu schaffen. Ich liebe das, dass Kinder Dinge selber ausprobieren können. Nur da, wo Gefahren sind, sollten die Eltern so eingreifen, nicht ständig warnen und verbieten und so. Da habe ich das gemerkt. Das ist wie ein Motor, der dem Kind eingebaut ist. Wachsen, weiterkommen, Räume erobern. Und was in diesen Jahren bewältigt wird, das ist ja unglaublich. Eine Sprache zu erlernen, nicht? Das ist ein riesiges Abenteuer. Und dieser Wachstumsmotor, der ist in jedem Menschen drin, aber ich glaube, wir tun einiges bei uns und anderen, um ihn abzuwürgen. Und dann wachsen wir nicht mehr. Also meine Sehnsucht ist, ich bin jetzt 65, bis 90 immer weiter zu wachsen. Nein, ich meine nicht physisch. Das ist nicht so anzunehmen. Aber zu wachsen, neue Räume einzunehmen, weiterzugehen. Ich glaube nicht, dass das ein Ideal eines einzelnen Menschen sein soll oder müsste, sondern dass es in uns steckt. Mit 95 eine neue Sprache erlernen, nochmal einen Kurs machen auf Japanisch oder so. Ich glaube, das ist ein spirituelles Bedürfnis, zu wachsen. Ein spirituelles Bedürfnis ist, glaube ich, ein Zuhause zu haben, wo ich hingehöre. Es gibt diese Leute, die sagen, suchen ist alles, finden ist der Tod. Unterwegs sein ist alles, ankommen, das ist der Tod. Das ist erstaunlich. Dieselben Leute sagen, Beziehung zu leben, Partnerschaft mit einer Frau oder einem Mann, das ist interessant. Ehe, das ist der Tod, da ist ja alles aus. Da bist du ja im Käfig drin. Das ist ein totales Missverständnis der Ehe, wie diejenigen wissen, die sich entweder da ein bisschen mit befasst haben oder selber verheiratet sind. Aber das ist eine Mentalität. Aber ich glaube, es gibt neben diesem Bedürfnis zu wachsen und über sich hinauszukommen, auch das Bedürfnis, ein Zuhause zu haben. Eine Wohnung zu haben, zu sagen, hier bin ich da, hier bin ich angekommen, hier gehöre ich hin. Und Jesus sagt ja, in meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Ich bin gekommen, euch eine Wohnung zu bereiten. Es ist ein tiefes menschliches Bedürfnis, ein Zuhause zu haben. Und das alles könnte man bündeln in dem Satz, wir haben das Bedürfnis nach Gott. Und ich zitiere zum vielleicht vorletzten Male, aber der Satz ist wichtig, um zitiert zu werden, Augustinus, du Herr hast uns zu dir hingeschaffen und unser Herz ist unruhig, bis es zur Ruhe kommt in dir. Ich glaube, das ist ein tiefer Satz über jeden Menschen. Die Christen wissen es, die anderen spüren es manchmal, manchmal auch nicht, verdrängen es, aber es ist in jedem Menschen da. Das sind spirituelle Bedürfnisse. Vielleicht gibt es weitere, die ich jetzt nicht genannt habe, es kommt mir auch nicht auf Vollständigkeit an, sondern es kommt mir darauf an, diese Worte Jesu in einen größeren Zusammenhang zu stellen. Warum gibt uns Jesus eine Erfüllung wie niemand sonst? Zumindest sagen das Menschen, die eine religiöse Reise hinter sich haben, die schon vieles ausprobiert haben. Ich hatte gestern meine Kollegin Gabriela Köpsel zitiert, die 10 Jahre ihres Lebens, 10 Jahre ihres Lebens nach Gott gesucht hat. Und sie sagte, es war einfach anders mit Jesus. Ich habe das ausprobiert und das und das und das und das war einfach anders. Und ich wusste, das ist die Sache. Warum ist es so? Ich finde eine Antwort auf diese Frage im Kolosserbrief und lade euch ein, die Stelle mit mir aufzuschlagen. nämlich in Kolosser 1, Vers 15 bis 17. Kolosserbrief, Kapitel 1, Vers 15 bis 17. Vielleicht fange ich doch mit Vers 14 an. In ihm, also Jesus, haben wir die Erlösung, die Vergebung der Sünden. Jesus ist ja das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene aller Schöpfung, denn in ihm ist alles geschaffen worden, was im Himmel und auf der Erde ist, das Sichtbare wie das Unsichtbare. Mögen es Throne oder Herrschaften, Mächte oder Gewalten sein, alles ist durch ihn und auf ihn hingeschaffen worden. Und er steht über allem und alles hat in ihm den Bestand. Das ist jetzt eine geistliche Aussage, die kann man in keiner Weise beweisen, versuche ich natürlich auch nicht, dass nämlich Jesus der Mittler der Schöpfung war. Die Bibel sagt, dass Gott der Vater die Welt geschaffen hat. Es ist nicht unmittelbar ein Werk des Sohnes Gottes, aber der Sohn Gottes ist von Anfang an involviert. Die Schöpfung ist durch ihn geschaffen. Er ist der Mittler nicht nur der Erlösung, er ist auch der Mittler der Schöpfung. Alles ist durch ihn geschaffen und auf ihn hin. Das kann man nur verstehen, wenn man ein bisschen Jesus schon kennt oder etwas länger auch ihn kennt, dass Jesus nicht eine zusätzliche Geschichte ist, die in unser Leben hineinkommt, die etwas, das Gott obendrauf setzt, sondern es ist unsere tiefste Bestimmung, Gott in Christus zu finden, weil wir von der Schöpfung her auf Jesus angelegt sind. Wir sind durch ihn verbunden von Anfang an und zu ihm hingeordnet von Anfang an. Darum erleben wir das auch nicht als etwas Fremdes, Jesus kennenzulernen. Und wenn der Glaube gesund ist, dann erleben wir ihn nicht als, um ein Fremdwort zu gebrauchen, heteronomisch. Das heißt, dass uns ein fremdes Gesetz auferlegt wird, etwas, das nicht zu uns passt. Wir haben das Gefühl, Jesus passt haargenau auf uns, für uns. Ich weiß nicht, wer von euch das bestätigen würde. Es ist so, wie wenn dieser Topf nur diesen einen Deckel haben könnte, wie wenn diese Frage nur diese eine Antwort haben könnte, wie wenn dieses Problem nur diese eine Lösung haben könnte, die Jesus heißt. Wir suchen allerdings in vielen, vielen Fällen, und leider muss ich sagen, auch wir Christen, Erfüllung an der falschen Stelle. Und durch häufig viele Leiterfahrungen kommen wir dahin zu glauben, dass es doch besser gewesen wäre, die Sättigung, die Erfüllung in Jesus zu finden. Ich will mal einen Punkt nennen, nämlich die Karriere. Ich glaube für mich, dass jede gesunde Frau und jeder gesunde Mann beruflich vorankommen möchte. Ich glaube, dass überhaupt nichts Böses daran ist, dass auch Frauen, früher hätte man gesagt, Männer heute, muss man sagen, soll man sagen, Frauen und Männer Karriere machen wollen. Das heißt, sie wollen nicht auf der Position verweilen, auf der sie gestartet sind. Sie wollen vorankommen. Sie wollen mehr Verantwortung, sie wollen mehr Einfluss, sie wollen natürlich auch mehr Geld. Ich finde das so gesehen erst einmal ganz gesund und niemand sollte das verteufeln, weil es mit diesem Wachstumsprinzip zusammenhängt, das uns eingestiftet ist. Das andere stimmt dann aber auch, dass Karriere nicht denen in den Schoß geworfen wird, die so vor sich hin dämmern, sondern dass sie denen gegeben wird, die hart arbeiten, manchmal bis in die Nacht arbeiten, ihre Sachen noch mit nach Hause nehmen, die Freizeit verkürzen. Und dann entsteht immer wieder ein Interessenkonflikt. Und dann wird dieses Karrieremachen zu einem Selbstzweck oder zu einem Höchstzweck mit fatalen Wirkungen, fatal für die Gesundheit.